Composites Lounge, der Podcast mit Praxiswissen für Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte aus dem Bereich der Faserverbund, Werkstoffproduktion und Anwendung. Wir präsentieren dir regelmäßig Innovationen und anwendungsspezifisches Know-how, das deine Leichtbau- und Festigkeitsanforderungen löst. Präsentiert von deinem Host Ilkay Özgesoğlu aus Bayreuth.
Dann einen wunderschönen guten Morgen nochmal in die Runde und ich darf unser Panel hier vorstellen. Es geht also um die Batterietechnik. Im Vorfeld haben wir uns gefragt, welchen Nutzen können wir euch als Audience bieten in Sachen Technik, neue Märkte. Und die Idee, die im Raum stand, war, lass uns über Batterietechnik mal sprechen. Denn gerade die Converting-Industrie wird in der Batterietechnik in Zukunft eine immense Rolle spielen. Ist ja alles noch im Entstehen, die Batterietechnik. Klar, es fahren schon Teslas und i4 und i8 auf dieser Welt herum, aber das Ganze wird sich ja noch viel weiter skalieren und es werden auch viel mehr Entwicklungen stattfinden, sodass wir gesagt haben, das ist ein heißes Thema und wir wollen das Ganze angehen. Ich habe vor 2 Wochen ein ähnliches Panel auf der ILA abgehalten. Die ILA ist die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, die war in Berlin. Da haben wir das halt in einem Messegeschehen gemacht, das Ganze. War im Messetrubel, da haben wir das Ganze in Englisch gemacht und wir haben es auf Flugzeuge bezogen. Heute machen wir es in Deutsch, heute machen wir es jetzt mal von Flugzeugen unabhängig, sondern allgemein. Und ja, das Ziel dieses Panels ist, euch ein Verständnis dafür zu geben, wo ist der Stand der Batterietechnik, wo geht's hin und welche Rolle könnt ihr in der Converting-Industrie bei diesem Thema spielen. Ist es soweit ein interessantes Ziel? Würdet ihr irgendwas ergänzen? Dann, wie gesagt, interaktiv Hand heben. Und wir beantworten das. Dann würde ich gerne unsere Panelgäste vorstellen. Zu meiner Linken, also wir gehen von links nach rechts, ist der Jan Diekmann, Innovation Manager bei Custom Cells und ausgewiesener wirklich Experte, was Batterietechnik angeht. So, Jan treffe ich heute das erste Mal, aber ich habe seinen Kollegen, den... Helf mir, Eric Swiderski auf der ILA beim Panel gehabt, er ist ja aus Kanada, also die Firma Custom Cells ist in ihrem Bereich wirklich eine Koryphäe, also wirklich ein Experten, Produktion, Engineering, was Zelltechnologie, Batteriezellen angeht und ist, kann man sagen, Deutschland, ne? Made in Germany. Ja. Ja? Also auch wenn der Kollege aus Kanada zugewandert ist, ist es eine Made in Germany Manufaktur. Dann zur Linken von Jan haben wir Christina Teuger. Sie ist Professorin und Expertin zur Batterietechnologie. Derzeit noch in Österreich, aber auf dem Sprung in Landshut anzuheuern. Auch wieder in dem Thema Batterietechnik, ausgewiesene Expertin. Und Christinas Rolle heute ist, also während Jan so richtig tief in der Technik drin steckt, ist Christina die uns die Vogelperspektive gibt und immer wieder die Sachen dann einordnet. Ja, das ist ja wichtig, weil nicht jeder ist ja so tief in der Batterietechnik drin und Christina kann es das immer schön einordnen. Und dann habe ich einen Freund dabei, Uwe Becker, kenne ich schon seit 20 Jahren aus der thermischen Isoliertechnik. Was ist thermische Isolierung? Ihr kennt vielleicht, ich sag mal, Dach und Wand kennt jeder, hat ja diese Rockwool-Platten und all diese Dinge drin. Aber wir sind aus dem Hochtemperaturbereich ursprünglich. Da geht es um Temperaturen 500 Grad Celsius, 600 Grad Celsius, 1000 und noch höher, teilweise noch höher. Aber lassen wir es mal bei 1000 Grad Celsius belassen. Die Batterie hat nämlich einen Schwachpunkt aufgrund der hohen Energiedichte. Ja, also Uwe kenne ich schon länger und sind wir im Temperaturbereich drin. Und Uwe hat eine Lösung, die ist jetzt nicht nur thermisch isolierend, sondern auch effizient isolierend. Also das erklärt er dann selber auch nochmal. Diese mikroporösen Platten, die können auf engstem Raum sehr hoch isolieren und das ist halt eben auch bei diesem Thermal Runaway, diesen Schwachpunkt von Batterietechnik, ein sehr, sehr wichtiges Feature. Warum bringen wir das heute euch zur Kenntnis? Erstens, das sind Platten, die müssen auch konvertiert werden. Er hat auch mit Nadelfliesen zu tun, die müssen konvertiert werden. Also wir geben euch einfach mal einen Einblick von einem Projekt, von der Converting-Industrie, wie da ja, der Stand der Dinge von einem Converter ausgeht, der jetzt mal spezifisch auf Isolierungen zum Beispiel tätig ist. Und ihr könnt das dann vielleicht auf euer Business übertragen. Das wäre so das Ziel. Gut, damit haben wir die drei Gäste vorgestellt. Dann würde ich mich selber nochmal vorstellen. Einige von euch habe ich vor 2 Jahren hier schon getroffen. Und da hatte ich ja über LinkedIn gesprochen. Ich bin nach wie vor in LinkedIn ein Coach, Guru, whatever, weil ich so auf Thought Leadership stehe. Ja? Also ich kann euch allen empfehlen, ja, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren. Der Martin hat mich zum Podcast eingeladen. Wie wird man Social CEO? Lest euch das gerne durch. Aber ich habe eben dieses Thought Leadership Thema spiele ich halt nicht mit einem dieser Metathemen wie Diversity und all diesen Dingen, sondern ich bin halt sehr stark fokussiert auf Industrie. Und deswegen verbinde ich diese Kommunikation, LinkedIn, Social CEO mit technischen Themen. Ja, und da fühle ich mich zu Hause, da bin ich seit 30 Jahren unterwegs und das macht einfach Sinn und macht auch Spaß. Also das ist so mein Background. Bis 2015 war ich Vertriebsleiter bei einer technischen Textilfirma, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter, war auch mal in Südafrika für ein paar Monate als Expat unterwegs. Also ich kenne die Realität von Produktion. Als Vertriebsleiter hast du die Augen gerollt, wenn dann der Maschinenmeister gekommen ist und hat gesagt, bei mir fehlt die Schraube, ich kann im Moment nicht produzieren, weil der Kunde ja gefragt hat, wann kommt denn endlich die Ware. Also ich kenne eure Realitäten ganz gut und kann es auch ganz gut übersetzen. Jawohl, dann fangen wir auch direkt einfach mal an in das Thema. Wir machen jetzt mal ganz großes Big Picture. Und die erste Frage geht an Jan. Europa versus Asien. Wir wissen ja, China hat ja doch, ist in letzter Zeit auch sehr häufig in den Medien. Man spricht sogar davon, hier Zölle, Strafzölle einzuführen und so weiter. Wie ist da die Technologie? Wenn die dann so viele Fahrzeuge schon produzieren, sind die dann weiter? Wie würdest du das im Vergleich sehen?
Ja, danke. Hallo erstmal. Freue mich hier zu sein. Ich glaube, die Diskussion gibt es schon irgendwie seit wahrscheinlich irgendwie 8-10 Jahren. Ne? Was ist China und Europa in der Batterietechnik? Grundsätzlich muss man sagen, natürlich, die machen das schon seit Jahrzehnten. Ne? Die produzieren seit Jahrzehnten Batteriezellen. Die wissen ziemlich genau, wie das geht und welche Materialien und wie ich die einsetzen muss. Und im Vergleich dazu sind wir in Europa, gerade was natürlich so Massenproduktion angeht, ziemlich hinterher. Wir haben Projekte, die da aufgebaut werden, ein paar Namen zu nennen. Northvolt kennt jeder inzwischen, ne? Hoch im Schweden, jetzt auch dann hier um die Ecke in Heide. Wir haben natürlich auch andere Projekte, auch chinesische Hersteller, die hier aufbauen. Wir sehen aber auch, dass da viel Verzögerung drin sind. Jetzt gerade auch zuletzt dann wirklich auch Bremsen, weil irgendwie der Absatzmarkt schwächelt. Das Wachstum ist nicht mehr so stark wie vorher. Und dann tatsächlich auch wirklich gesagt wird, nee, wir bauen jetzt erstmal nicht weiter. Wir pausieren das erstmal und gucken uns erstmal an, wie das weitergeht. Und das ist natürlich grundsätzlich schlecht. Ne? Das ist, da werden wir sicherlich nicht rankommen. Was man auch beobachten kann, ist ganz häufig, dass viele sagen, okay, ich mache das erstmal genauso wie in Asien. Ne? Kaufe mir vielleicht auch Mitarbeiter aus Asien ein, die das dann bei mir hier aufbauen in Europa. Und da merkt man dann auch, dass das natürlich dann eher so eine MeToo-Geschichte ist. Ne? Ich mache das Gleiche und erwarte dann, dass ich es nachher besser kann. Ne? Und da gibt es aber auch einfach technische Unterschiede. Ne? Europa merkt man bei Maschinenherstellern, bei Zellherstellern, dass sie doch sehr darauf Messtechnik setzen, ja, und sagen, ich muss alles kontrollieren und steuern können. Und in Asien ist es viel Methode. Ja, die machen das halt schon seit 10, 20 Jahren so und das funktioniert. Ne? Und da ist viel Know-how, was in Europa noch nicht da ist. Ich glaube, wenn man so ein bisschen, die Frage lehnt auch so ein bisschen darauf an, können wir aufholen, ne? Können wir irgendwie was machen? Ich glaube tatsächlich, dass wir schon an dem Punkt sind, wo evolutionäre Entwicklung von Batteriematerialien eher dahin geht, dass es für alle neu ist. Ja, das ist natürlich fehlt uns dieses Know-how in der Massenproduktion, aber eben mit solchen Innovationen kann man tatsächlich irgendwie auf einen Gleichstand kommen, von dem man dann eben weiterläuft. Ne? Und das ist sicherlich das, was uns ganz gut tun würde, anstatt eben das Gleiche zu machen, nur woanders.
Christina, dann ich lese es jetzt mal ganz kurz vor. Diese FFB Prefab in Münster. Gibt es ja eine Batterieforschung der Spitzenklasse. Und jetzt gibt es noch dieses Holst Center. Also ich bin jetzt da jetzt nicht so tief in diesen Instituten drin. Also offensichtlich ist ja Deutschland schon dabei, sich Kompetenzen aufzubauen.
Ganz klar, ganz klar. Also dieses FFB Prefab, das ist die Forschungsfertigung Batterie vom, hilf mir schnell, das machen die Fraunhofer-Menschen. Also die bauen hier wirklich eine Batteriefabrik nach, gehen die einzelnen Prozesse durch und gucken sich an, wo kann ich hier optimieren, wo kann ich neue Materialien einsetzen, wo kann ich neue Player integrieren. Wurde jetzt vor einigen Monaten ganz, ganz groß eröffnet. Dieses Holzcenter, das du vorher erwähnt hast, ich habe es gegoogelt, ich wusste es nämlich dann auch nicht, okay, ist in Eindhoven. Mhm. Also jetzt nicht mehr so ganz im deutschen Bereich. Also es gibt wahnsinnig viel hochkarätige Batterieforschung in unseren Bereichen. Und wenn Sie sich mal so diese Gigafactory-Map ansehen, ich weiß nicht, ob Sie das im Kopf haben, wo in Europa die großen Gigafactories aufploppen, dann haben wir ja schon einen Fokus auf Deutschland, weil man gesehen hat oder weil auch die Regierung erkannt hat, okay, das ist irgendwo eine Zukunftsindustrie, vielleicht nicht so weit vorausschauend wie die Asiaten, die das dann eher planwirtschaftlich organisieren. Aber hier gab es natürlich Investitionen, hier gab es Zugeständnisse, Sie haben das sicher mitbekommen mit Tesla und Wasser und Grünheide, dass es hier so ein paar Probleme gab. Aber offensichtlich hat man auch bei uns erkannt, dass das eine Zukunftsunternehmung wird, dass wir mehr und mehr uns darauf fokussieren müssen und dass man das in einem bestimmten Ausmaß fördert.
Also jetzt wissen wir über FFB Prefab und Holst Bescheid, auch wenn eines, der Holst war in Eindhoven, ja? Also gleich bei den Nachbarn. Also
du warst das mal. Ja. Top-Forschungszentrum in den Niederlanden. Ja. Gedruckte Elektronik ist ein großes Thema. Also in Eindhoven quasi auf dem alten Campus, was noch aus der Glanzzeit von Philips stammte, hat sich dann diese Brainport-Region angesiedelt und die Spitzenforschung der Niederlande befindet sich alles auf diesem Campus und das Holst Center ist da führend zusammen mit iMac, die auch in Belgien noch aktiv sind und eigentlich so in diesem Länderdreieck auch mit Einflüssen aus Deutschland da eine super Forschung leisten.
Okay, also man sieht, der Martin hat sauber recherchiert, ja? Applaus für Martin. Wir sind ja hier nicht da, nur um über die positiven Seiten zu sprechen, sondern wir wollen auch mal ein bisschen so die Skepsis. Und Uwe ist da, also das wird jetzt eine persönliche Meinung von Uwe. Er hat eine persönliche Meinung dazu. Die Frage ist nämlich, die Skepsis gegenüber der E-Mobilität ist ja noch weit verbreitet. Und E-Mobilität wird ja immer gerne dem Wasserstoff gegenübergestellt, beziehungsweise sieht man Wasserstoff vielleicht als auch die grünere Variante. Uwe, was ist da so deine Meinung dazu? Elektro oder Wasserstoff?
Also ob es grüner ist, hängt natürlich davon ab, wie der Wasserstoff hergestellt wird. Wenn er per Solar- oder PV-Anlagen hergestellt wird, sicherlich grün. Aber ich glaube nicht, dass wir wasserstoffangetriebene Autos, PKWs, wirklich als Konkurrenz zu E-Autos sehen können. Die gibt es, die funktionieren, die fahren. Die fahren, glaube ich, sogar auch weiter. So im Sommer wie im Winter, unabhängig von Temperaturen, die gleiche Reichweite. Aber die Entwicklung ist noch lange nicht so weit bei Kfz. Das sehe ich eher im Bereich Lkw, Busse, Industrieanlagen, aber nicht im Bereich Pkw.
Christina, aus wissenschaftlicher Sicht, also Skepsis, jetzt haben wir eine Meinung, aber wir wollen jetzt auch ein bisschen so wissenschaftlich fundiert mal darüber sprechen, zwischen Wasserstoff und Elektro. Und man muss ja dazu wissen, dass gerade du auch manchmal mit Wasserstoff zu tun hast, ja, und da auch schon tief drin steckst.
Ja. Ja? Also meine Professur ist Wasserstofftechnologie und Energiespeicher. Das heißt, ich versuche hier beide Technologien abzudecken. Und genau das ist die klassische Frage, die sowohl von Studierendenseite als auch von der Industrie immer kommt. Ja, was wird es denn? Werden wir mobil mit Wasserstoff sein? Werden wir mit Batterien unterwegs sein? Wenn man sich die Effizienz von einem batteriebetriebenen Fahrzeug ansieht, ist es einfach was, an das kommt ein Wasserstofffahrzeug nicht dran. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt keinen Wasserstoff zu Hause herstellen, speichern, mir eine Tankinfrastruktur aufbauen. Ich kann aber sehr wohl mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen, einen Energiespeicher und diesen Sonnenstrom direkt in mein Auto einspeisen. Das ist einfach von der Infrastruktur deutlich angenehmer und um Längen effizienter als jetzt den Wasserstoff irgendwo produzieren zu lassen. Du hast es schon erwähnt, wenn, dann sollte es ja grüner Wasserstoff werden und kein grauer, tiefgrauer oder schwarzer Wasserstoff. Der wird ja auch nur dadurch gewonnen, dass irgendwo fossile Energieformen umgesetzt werden. Und wenn ich dann Wasserstoff erzeuge, indem ich Kohle oder wieder Gas umforme, beißt sich die Katze in den Schwanz und wir haben in der Summe nichts gewonnen. Momentan liegt der Anteil des grünen, weltweit grün produzierten Wasserstoffs irgendwo zwischen 1-2%. Also das ist ein Hauch von nichts, auch wenn das natürlich jetzt irgendwo in diesem Skalierungsprozess steckt, wo man sagt, jawohl, wir wollen Elektrolyseanlagen und alles bauen, das dauert seine Zeit. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist Individualmobilität nicht besonders sinnhaft mit Wasserstoff. Wie das aussieht, wenn irgendwo auch der Druck größer wird, wenn man sagt, wir wollen Schifffahrt, wir wollen Luftfahrt, wie du vorher schon angesprochen hast, dekarbonisieren, natürlich. Dann kommt man irgendwo in diese Wahl zwischen diesen Synthetic Fuels oder Wasserstoff und es wird sich in eine oder in parallel beide Richtungen entwickeln. Aber grundsätzlich für das klassische Auto, in dem 4-5 Personen Platz haben, ist Wasserstoff nicht besonders sinnhaft, ja.
Also, jetzt machen wir das mal interaktiv. Wer von Ihnen fährt denn ein Elektroauto? Ah, doch, okay. Roll-E, ja. Nina, ihr Kennzeichen ist ja Roll-E, ja, Wahnsinn. Wie sind so die Erfahrungen mit den Reichweiten?
Ich habe das Auto, meine Frau hat mal fast 10 Jahre einen Smart gekauft und gefahren und war da total glücklich mit. Wir sind dann in den Norden gezogen und irgendwann war mal Zeit, darüber nachzudenken, was wir für ein Auto brauchen, weil wir ja vielleicht ja auch mal Besuch kriegen. Also habe ich gedacht, ich bräuchte was Innovatives und ich war immer scharf auf den BMW i3S, weil der halt viel Power hat, kompakt, Carbon, Aluminium, rostet nicht. Und ich habe auch persönlich den Konstrukteur kennengelernt und meine erste Frage war immer, ja, wie ist denn das mit der Batterie? Hält die denn lange und so weiter? Wurde alles bejaht, also haben wir da zugeschlagen. Und ja, ich hatte die Story gestern Abend schon mal erzählt, ich mache es nicht so lang. Auf jeden Fall habe ich das Auto dann geholt. Ich dachte, es wäre 10 Minuten von mir weg. Es war dann aber Nordrhein-Westfalen. Da gab es nämlich 2 Namensparallelen. Und ich hatte die erste Nacht richtig tolle Erfahrungen mit Laden und Nichtladen und Frieren im Auto, weil ich alles abgeschaltet habe, damit ich überhaupt weiterkam. Ich bin dann morgens um 2 angekommen, meine Frau hat mich gefragt, wie war's? Ich habe gesagt, morgen verkaufe ich das Auto. Ich hasse dieses Auto. Aber ich habe mich dann, ich muss sagen, ich liebe dieses Auto. Ich fahre unheimlich gerne jetzt elektrisch, weil es einfach genial ist. Man hat wirklich Moment, man fährt leise durch die Gegend, man kann seine Jetzt-Musik genießen und wie gesagt, ich sehe nur Vorteile. Wir parken an der Garage und tanken da und ich habe mir auch ein Balkonkraftwerk zugelegt. Also ich bin sehr positiv, ja.
Ja, ich fahre jetzt auch seit fast 3 Jahren elektrisch, rein elektrisch. Die Frage war nach Reichweite. Die Reichweite variiert natürlich zwischen Sommer und Winter, zum Teil sehr stark. Was aber trotzdem, oder was ich trotzdem habe, ist, meine Strecken, die ich fahre, die passen selbst bei der geringeren Reichweite im Winter. Ich fahre halt nicht diese ganz langen Strecken und da passt es, dass ich hin und zurück komme mit einer Tankfüllung. Und wenn es mal nicht reicht, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Schnellladen. Also mal eben Kaffeepause einlegen und in der Zeit kann man halt einiges dazu laden. Ja, und der nächste wird auch wieder ein elektrisches.
Also vielen Dank für die zwei Stimmen. Total inspirierend. Und ich merke natürlich auch, ich vergleiche das wie mit den Apple-Jüngern, die so Apple-Geräte haben. Habt ihr auch so Apple-Geräte? Und, ja. Ja, das wird ja meistens so hingelegt, dass man das Zeichen sieht. Also die Elektroautos fahren, die sind echt begeistert. Ne? Das sind so richtige Fans. Ja? Ich selber, ich habe persönlich mir jetzt einen C5, diesen Aircross, den hatte ich als Leihwagen in Paris, den habe ich mir jetzt bestellt, weil du kannst einen Kaffeebecher kannst du reinstellen und über geschotterte Straßen fahren, gepflasterte Straßen, und der Kaffee, der bleibt straight drin. Also der hat eine sehr gute Federung. Ist aber ein Diesel. Also ich habe mich nicht getraut, ganz ehrlich, weil ich ja viel Langstrecken auch fahre, so mal so 800 Kilometer, 900 oder 1000 Kilometer. Ich wurde auch schon mal von Kollegen abgeholt auf dem Weg zum Flughafen. Da sage ich, wieso bist du so spät? Ja, ich musste zweimal elektrisch nachladen. Also ich habe mich persönlich den Schritt noch nicht gewagt. Und deswegen, Jan, vielleicht kannst du einmal kurz kommentieren, was die zwei Teilnehmer uns berichtet haben. Jeder von seiner Sichtweise hat ja andere Aspekte. Und geh mal bitte auf das Thema Reichweite ein. Wie beruhigst du mich, das in Zukunft nicht auf den Diesel zu setzen, sondern elektrisch zu fahren?
Ich werde es versuchen. Ja. Tatsächlich muss ich gestehen, ich habe auch gerade einen Diesel gekauft. Ja, also ich hab tatsächlich ein Elektroauto, fahre das auch sehr gerne. Ich liebe es, ich fahre ein Polestar, ein grandioses Auto. Und so wie bei dir, das elektrische Fahren, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das möchte man eigentlich nicht mehr missen. Ich habe jetzt tatsächlich, meine Familie wächst und mir musste jetzt einen Bus kaufen. Und tatsächlich muss man sagen, die haben einfach auch noch nicht die Reichweite, die man von so einem Bus, wenn man wirklich reisen will, ne, irgendwie was ich, nach Frankreich oder Spanien oder so fahren will von hier oben, die haben die noch nicht. Ne? Und das ist tatsächlich auch da an der Stelle, muss ich sagen, war es für mich eine Grenze. Ne? Ich bin prädestiniert dafür, Elektroautos zu fahren. Aber an der Stelle war es für mich auch einfach noch nicht richtig sinnvoll. Ne? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Die Frage ist immer nach, wie viel Reichweite ist denn drin? Ne? Das, was du gesagt hast, wie viel brauche ich denn eigentlich? Ja? Und die Frage ist eigentlich genau die richtige. Ne? 1000 Kilometer oder so, brauche ich das wirklich? Eigentlich seltenst, ja, oder reichen vielleicht einfach 300 Kilometer und ich kann das Ding in 10 Minuten vollladen, ne? So, das, also wie beim Tanken nachher, wie wir es halt kennen. Und da ist es bei Batterien, um das ein bisschen vielleicht in den Kontext zu bringen, ist es so, ich muss immer sterben, ne? Wenn ich ein Produkt entwickle, das kennt ihr alle, dann muss ich immer irgendwie ein Optimum finden von verschiedenen Faktoren. Und bei der Batteriezelle, Lithium-Ionen-Zellen, ist es so, dass es tatsächlich eben viel Energie bedeutet, ich will möglichst dicke Schichten, ne? Ich brauche möglichst viel aktive Masse in dieser Zelle. Ihr könnt euch aber auch vorstellen, so Ionen, ne, die nachher da wandern, und Elektronen, die wandern, die brauchen lange, um durch so dicke Schichten zu kommen. Ja? Dafür sind dann dünne Schichten besser, ja? Aber dann habe ich halt weniger Energie. Ja? Das heißt, ich habe immer ich muss in dem Design von so einer Zelle immer verschiedene Faktoren berücksichtigen. Vor 10, 12 Jahren, als ich irgendwie angefangen habe mit Batteriezellen, da war das nicht denkbar, dass man einen Kompromiss aus diesen beiden Faktoren findet. Ja? Dass ich sagen kann, okay, ich habe irgendwie eine sehr hohe Energie und kann gleichzeitig sehr schnell laden und entladen. Das ist tatsächlich jetzt unterwegs. Ne? Wir haben irgendwie Batteriezellen, ne? Wir sind da auch gerade selber dabei, mit sehr hohen Siliziumgehalten. Ne? Silizium kann sehr, sehr viel mehr Energie, Lithium-Ionen aufnehmen, als andere Materialien das können. Und dadurch kann ich die Schichten viel, viel dünner machen, bei gleichzeitig viel, viel Energie. Und das bedeutet, ich kann tatsächlich hohe Energie erreichen mit gleichzeitig schnellen Lade- und Entladeraten. Aber all diese Faktoren muss man halt für ein Produkt immer in Kompromiss kriegen. Ne? Auch da werden wir immer einen Kompromiss finden müssen. Dazu kommen noch andere Faktoren wie Temperaturbereiche und Ähnliches. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir alle weiterfahren werden mit einer Ladung in den nächsten Jahren schon. Ja? Die Frage ist halt aber, brauche ich 1000 Kilometer, brauche ich das nicht? Ne? Und ich bin mir ganz sicher, dass es Berechtigungen für Wasserstoffantriebe geben wird. Ja? Aber es geht immer halt darum, was brauche ich tatsächlich?
Ich hätte eine Anmerkung dazu. Wir sind, als ich Kind war, immer in Urlaub gefahren mit dem Mini Cooper. Wir hatten alle Platz in dem Mini Cooper. Keiner redet von Gewichtsreduktion bei den Autos. Wir wollen immer größere und fettere Autos. Jedes Auto mit über 1500 Kilo elektroangetrieben ist Schwachsinn. Überleg dich einmal den ganzen Komfort, den wir mitfahren. Wie viele Elektromotoren in dem Auto sind nur für unseren Komfort? Da müssen wir hin. Da muss man sich Gedanken machen.
Da rennst du bei mir absolut offene Türen ein, weil gerade mit den also Kompositwerkstoffen sind wir sehr stark mit dem Leichtbau auch unterwegs. Und sehe ich auch so. Und gestern war in den sozialen Medien, da war so ein Meme drin. Also so ein, da hat einer Bayern aufgezeichnet. Und eine dieser Grafiken, also der hat es untersucht, Bayern mit verschiedenen Grafiken, und eine der Grafiken war tatsächlich SUV. Ja? Also wie viele SUVs in Bayern gefahren werden, und da war dann drin gestanden, so viele SUVs fahren in Bayern und dort werden sie gebraucht. Das war nämlich so entlang der tschechischen Grenze, wo ja die Ficht, das Fichtelgebirge ist und was haben wir denn... Bayerischer Wald, da wird ein SUV vielleicht Sinn machen, aber ansonsten fahren die in München und überall, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ein SUV zu fahren. Aber nun gut, das ist halt der Trend. Hast du noch zu dem Reichweiten-Thema eine Ergänzung? Ansonsten würde ich sagen, du hast ja aufgeführt, die Energiedichte wird höher, um die Reichweiten dann auch zu schaffen. Und je höher die Energiedichte, desto höher fahren wir in das Risiko rein, dass dieses Fahrzeug sich überhitzt. Und dann sieht man halt auch in den sozialen Medien, auf einmal fackelt ein Tesla ab und dann heißt es ja, man soll den auch ausbrennen lassen, weil es macht keinen Sinn, den nicht brennen zu lassen. Und jetzt haben wir aber Uwe, und Uwe will natürlich verhindern, dass das Ding ausbrennt. Uwe, was kann man da tun? Ja? Thermal Runaway, wie kann man das verhindern?
Ja, das kann man nur verhindern, indem man vernünftig isoliert. Man muss aber dabei wissen, es ist nicht ganz einfach. Die Batterien haben so ein bisschen Eigenleben. Da kann der Jan vielleicht besser was zu sagen. Aber die wachsen und die schrumpfen beim Laden und beim Entladen. Und die Isolierung zwischen den Zellen muss das ja alles mitmachen. Jetzt haben wir den Vorteil, dass, wenn wir sagen Runaway, ich muss ja nur dafür sorgen, nur in Anführungsstrichen, dass die Leute aus dem Auto rauskommen. Ja, wenn ich isoliere, wenn ich einen Ofen isoliere, ich habe 1000 Grad, dann soll er eine Möglichkeit den ganzen Tag dieselbe Außentemperatur haben. Und jetzt reden wir vielleicht von 3 Minuten oder 5 Minuten. Und dann ist die Isolierung nicht so viel. Aber trotzdem ist es extrem schwierig, da die richtige Isolierung zu finden, die halt in der Dicke mitgeht, und das über lange Zeit, über 8 Jahre am besten.
Die Isolierung selber kann man sich jetzt nicht so wie Dach und Wand vorstellen mit Fasern, die in Herz gedrängt sind, sondern das hat die Geometrie ist schon ganz anders. Vielleicht, wenn du da gleich beginnst damit.
Gut, also die Zellen an sich sind da so ungefähr 200 mal 300 mm, oder die Isolierung zumindest dafür. Und das Problem ist die Dicke. Also das mikropose Material, das man da einsetzen möchte, ist sehr, sehr zerbrechlich. Und wenn ich jetzt dieses Material in nur 3 mm Dicke herstellen möchte, dann ist das ja eigentlich eine Arbeit, Entschuldigung, für Frauen, die ganz, ganz viel Gefühl in den Fingern haben. Aber das Ding maschinell herzustellen, ist noch nicht so ganz einfach. Geht, aber ist nicht einfach. Das nächste Problem ist, dass dieses Material sehr staubig ist. Um eine 10 mm Platte herzustellen, brauche ich 50 mm Pulver, das heißt Faktor 5 mehr Material. Die Kieselsäure, der Rohstoff, ist sehr, sehr fein. Wir reden von 7 bis 50 Nanometer. Das heißt, die Luft muss aus der Form entweichen, aber bitte nur die Luft und nicht das Pulver. Und das Ganze soll ja schnell gehen. Wir reden von enormen Mengen, wenn ich jetzt einen großen Automobilhersteller nehme, 100 Millionen Teile ist gar nichts. Ja, also ich presse 30 Platten in einer Stunde. Gut, große Platten. Ja, aber das zeigt, wo das hingeht, welche Mengen da nötig sind. Und dann muss man dieses Material auch noch verpacken, luftdicht am besten. Das heißt, dazu braucht man Folien zum einen. Zum anderen muss man auch das Material erstmal da reinkriegen und es dann womöglich ja, vakuumieren. Wobei, die Technik gibt es schon. Aber nicht in diesen dünnen, für diese dünnen Materialien.
Uwe, vielleicht noch für unsere Audience auch nochmal der Unterschied zwischen einem Hitzeschild und einer thermischen Isolierung. Weil Hitzeschilder sind ja in der Batterietechnik auch im Einsatz. Ja, Batteriedeckel, Batteriekasten. Was hat das eine für eine Funktion und was hat das andere für eine Funktion?
Ein Hitzeschild, ja, das ist das Schutzschild, das verwehrt einfach nur der Hitze den Durchgang, das isoliert nicht, das blendet, es reflektiert es zurück, wenn es dann irgendwie geht. Ja, und die Isolierung, die schließt im besten Fall alles ein und lässt keine Energie entweichen, um Energie zu sparen normalerweise. Ja, und die Mikroprosimaterialien isolieren halt wirklich im Faktor 4 bis 5 besser als diese herkömmlichen Fasermaterialien, auch von deinem ehemaligen Arbeitgeber. Und deshalb kann man halt so dünn überhaupt isolieren.
Lass uns mal die Batterien, es gibt ja unterschiedliche Arten von Batterien, und wie steht es um die Natrium-Ionen-Akkus, Jan? Jetzt wird es hochtechnisch, jetzt gehen wir in die Batterietechnik noch rein.
Ja, ja, tatsächlich, also ich habe eine Sicht auf Natrium-Ionen-Zellen, das ist erstmal nur meine Sicht. Ja, Christina hat da vielleicht auch noch eine andere Sicht. Grundsätzlich ist es so, dass es das Funktionsprinzip ist ziemlich gleich. Ne? Also ich bewege ein Ion von einer Seite in die andere in so einer Zelle und schiebe damit Energie her beim Laden und Entladen. Es sind aber völlig andere Materialien. Ne? Also wir haben irgendwie statt Lithium Natrium da drin, ne? Das Natrium-Ion wandert hin und her. Und ich kann tatsächlich auch andere Materialien für Anoden und Kathoden einsetzen, also für die anderen Elektroden, ne, da wo ich das Natrium-Ion nachher einlagere. Und insgesamt sind diese Materialien deutlich günstiger und deutlich besser verfügbar. Ne? Und auch sogar in Deutschland, in Europa finden wir diese Materialien, die wir dafür einsetzen können, und sind da nicht irgendwie angewiesen auf andere Länder. Also super attraktiv, ne? Also das würde man sagen, okay, das ist irgendwie das System der Zukunft. Kann auch sein. Momentan ist es aber tatsächlich noch so, dass die Energiedichte deutlich niedriger ist. Ne? Also das vielleicht, wir sprechen ja immer von Energiedichte gravimetrisch und volumetrisch. Ja? Gravimetrisch einfach pro Kilogramm, volumetrisch pro Liter. Und da sind bei Lithium-Ionen-Batterien sind wir jetzt bei wirklich guten Lithium-Ionen-Batterien gerade so bei 300, 320 Wattstunden pro Kilogramm. Ne? Das ist aber auch wirklich schon High Performance, und bei ungefähr 800 Wattstunden pro Liter. Bei Natrium-Ion ist das eher bei so 150 Wattstunden pro Kilogramm, ja, und so 240 irgendwas Wattstunden pro Liter. Das heißt deutlich niedriger. Ja. Das heißt, diese Zellen kann man gut einsetzen für Anwendungen, wo es vielleicht, wo ich noch nicht so viel 1000 Kilometer brauche, ja, wo ich vielleicht einfach mehr Platz habe, und einfach Gewicht nicht so eine große Rolle spielt. Noch nicht können wir die einsetzen für solche Anwendungen, ne, gerade wie wir sie fokussieren, so High-Performance-Premium-Anwendungen, wo es wirklich um Leistung und Energiedichte geht. Das heißt aber nicht, dass das nicht dahin kommen kann. Ne? Ich habe das eben schon erwähnt, ich glaube, vor 10 Jahren waren Batterien, die da gerade so in diese ersten Testflotten kamen, ungefähr bei diesen Werten. Ne? So NCM 111, ne? Das war irgendwie alles ungefähr bei diesen Werten, was Energiedichte angeht. Und das kann sich in den nächsten 10 Jahren ganz, ganz stark ändern. Die Entwicklung geht weiter.
Ich habe ja auch ein paar Jahre in der Natrium-Ionen-Batterieindustrie hinter mir. Es war ja auch so das große Verkaufsargument, dass er sagt, bei Natrium-Ionen, die brauchen mehr Platz, um dementsprechend Kapazität zu liefern. Das heißt, die Hauptkunden waren damals Privatpersonen, Unternehmen, die sich ins Haus, in die Garage einen stationären Energiespeicher stellen wollten und gesagt haben, es ist mir völlig egal, ob der 30 oder 60 Zentimeter breit ist, weil der steht im Keller, in der Garage, wo auch immer. Und da möchte ich jetzt nur mal ganz kurz auf diese Frage aus dem Plenum eingehen, als wir das vorher hatten mit den Fahrzeugen, die immer größer, immer technischer, immer komplexer werden. Wenn Sie mal googeln, wurde vor, ich glaube schon einem halben Jahr, ein chinesisches Natrium-Ionen-Batterie-Auto vorgestellt, ich glaube von China, also mit Heinrich am Anfang. Die haben sich runterskaliert. Die verkaufen kleine, wendige Autos für die Stadt mit einer, naja, für uns vermutlich viel zu geringen Reichweite, aber hier ist es auch so, es reicht. Für diesen Daily Use ist es völlig ausreichend. Wenn ich am Tag, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kilometer fahren muss, kann ich das auch wunderbar, also bei uns vielleicht noch nicht, aber es ist technisch möglich. Und das wäre hier so ein Ansatz, um zu sagen, es muss ja nicht immer größer, schneller, mehr Performance sein, sondern vielleicht kann man auch einen Markt in die andere Richtung entwickeln und zu sagen, ja, es ist ausreichend, wenn man sich mal ansieht, was die Leute wollen. Natürlich möchte jeder 800, 900, 1000 Kilometer Reichweite und das vergleicht mit dem, was Menschen tagtäglich fahren, jetzt mal ausgenommen die Vielfahrer, dann ist man hier im Mittel bei, ich glaube, zwischen 30 und 60 Kilometer täglicher Fahrleistung, dann ist das völlig ausreichend. Also ja, es gibt sicher Argumente. Ich denke jetzt mal rein aus politischer oder gesamtgesellschaftlicher Sicht macht es immer Sinn, Abhängigkeiten zu reduzieren. Wir haben das mit Corona gesehen, wir haben das gesehen, als, was war das, dieses Schiff im Suezkanal feststeckte, wie viele Teile und was wir alles aus dem asiatischen Raum brauchen. Also ich denke, hier wäre es wahnsinnig sinnvoll, ein bisschen einen Wandel in diese Richtung anzustoßen und zu sagen, warum wollen wir uns nicht als Deutschland, als Europa ein bisschen unabhängiger machen? Du hast es vorhin schon gesagt, sie sind günstiger, sie sind besser verfügbar, diese Rohmaterialien. Warum nicht?
Okay, wunderbar. Bevor wir jetzt zu der Converting-Industrie kommen, habe ich noch die Frage an Jan zum Batterie-Management-System. Das war so ein Learning aus der ILA, Luft- und Raumfahrt. Also die Zulassung von der Batterie hängt ja von der Luftfahrtbehörde ab und die legt ganz, ganz großen Wert darauf, dass diese Batterie auch Informationen liefert. Also die einfachste Information ist natürlich der Ladestand, klar, aber sie liefert darüber hinaus noch viel, viel weitere Informationen. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Einfluss auf die Converting-Industrie hat, aber ich denke, es ist wichtig, das einfach mal zu wissen, dass eine Batterie also nicht nur diesen physikalisch-chemischen Eigenschaften hat, sondern auch jede Menge Daten produziert. Wozu?
Ja, also grundsätzlich ist so das relativ einfach. Muss so ein Batteriemanagementsystem erstmal Lade- und Entladeströme steuern. Ne? Wir haben bestimmte Spannungsgrenzen, in denen das Ganze stattfinden muss, weil sonst geht die Batteriezelle kaputt. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich nicht zu schnell lade, dass die Batteriezelle nicht zu heiß wird. Und das sind so die Grundfunktionen. Ne? Grundsätzlich ist aber so, und das hast du angesprochen, sammeln wir natürlich extrem viele Daten über Ladungszustand und Beschleunigung. Ja? Wie ist der Zusammenhang zwischen, wie viel fahre ich wirklich und wie mache ich das bei welchen Ladungszuständen? Ja? Und darüber kann man natürlich auch nachher sagen, wie schnell altert die Batterie. Es gibt also hinter jedem Batteriemanagementsystem steht so ein Modell. Ja? Wie kann ich die Batterie belasten? Was bedeutet das? Und kann dann auch sagen, okay, vielleicht nach 8 Jahren, 10 Jahren im Auto, ich glaube, Garantie ist 8 Jahre oder so für so ein Batteriesystem im Auto, dann kann ich die Batterie vielleicht tatsächlich noch nutzen, ne, weil der Fahrer jetzt vielleicht wirklich nur irgendwie zwischen 20% und 80% jeden Tag zur Arbeit und zurückgefahren ist und das meistens nur im Sommer. Ja, und das war für die Batteriezelle so gut, dass ich sie noch weiter nutzen kann. Und die Daten, das ist das, was tatsächlich auch super wichtig ist für zum Beispiel so eine sogenannte Second-Life-Anwendung. Ja, kann ich die Batterie nach dem Leben im Auto noch weiter benutzen? Oder muss ich sie direkt ins Recycling geben? Ein anderer Punkt ist dabei, und das ist dann wiederum für uns extrem wichtig, das sind natürlich Real-Life-Daten. Ne? Und diese Daten können wir in der Entwicklung wiederum nutzen, um zu sagen, okay, was muss denn die Batteriezelle, in welche Richtung muss ich die vielleicht noch tweaken, damit sie das besser abkann. Ja? Und das zusammenzubringen mit Produktionsdaten und natürlich auch den Daten aus der Entwicklung, das ist eigentlich das, was nachher so die hohe Kunst sein kann und in meinen Augen sein wird. Ja, aber dafür brauche ich genau diese Daten. Und da hat tatsächlich momentan der OEM, ne, so ein BMW oder ähnliche, haben halt da die Hand drauf und sagen, da darfst du nicht rein. Ne, die Daten darfst du nicht auslesen. Auch natürlich um aus Sicherheitsgründen, ne, um auch irgendwie da zu verhindern, dass da Mist mitgemacht wird. Aber grundsätzlich sind das relevante für uns, für die Batterieindustrie, sowohl Anfang des Lebens als auch Ende des Lebens, sehr relevante Daten, die da gesammelt werden.
Da ist eine Frage.
Wir diskutieren immer, was ist denn besser? Das Auto leer fahren und laden? In der Mitte laden? Oder man diskutiert ja immer, weil man denkt, was, man will es ja richtig machen. Was wäre denn der richtige Weg? Fahre ich das Auto leer und dann erst wieder laden? Oder?
Naja, also grundsätzlich hat das Batteriemanagementsystem, ne, hat ja sowieso schon Grenzen drin. Ne? Also ich kann es einfach nie unter 20%, echte 20% Cell Charge bringen. Das, was du zum Beispiel als Null siehst, ist wahrscheinlich irgendwo 20% in der wirklichen Zelle. Okay. So. Grundsätzlich sagt man aber, die Temperaturbereiche und die Ladestandsbereiche so klein wie möglich. Ja? Und üblicherweise hängt aber dann auch wirklich davon ab, was da für eine Chemie drin ist. Ist lange Stehen bei hohen Laderaten gar nicht so gut. Ja? Und grundsätzlich ist es aber so, dass diese Algorithmen, die dahinter stecken, die Modelle, das schon sehr genau steuern, dass die Batterie sich immer in ihrem Wohlfühlmodus befindet. Aber ja, umso weniger ich entlade, umso weniger ich lade, das bei möglichst gleichbleibenden mittleren Temperaturen ist super.
Also müssen wir gar nicht leer fahren, sondern wir können eigentlich an der Steckdose öfter dran stehen lassen.
Ja, also hört ja immer auf zu laden. Ne? Und wie gesagt, aber wenn du immer hohe Ladezustände hast, ist das häufig auch nicht so gut.
Ich möchte nur ganz, ganz kurz ergänzen. Also der Batterie-Wohlfühl-Ladezustand ist irgendwo in der mittlerem Ladezustand. Also eine Batterie möchte es nicht, eine Woche vor der Abfahrt einer langen Reise vollgeladen zu werden, vielleicht weil gerade die Sonne scheint, und dann eine Woche bei 100% rumzustehen. Das ist irgendwo auch ein mechanischer, chemischer Druck, eine gewisse Belastung. Es ist nicht gut.
Auf der ILA habe ich gelernt, dass die Flugzeuge beispielsweise niemals auf, also 20%, glaube ich, also ist das maximale Ladezustand, da muss der am Boden sein. Also die werden die nie auf 0% fahren. Die werden immer gucken, dass über 20% ist. Beruhigend, ne? Also danach wird es ausgelegt. Gut, Converting-Industrie. Christina, erklär uns mal, wie ist die Batterie aufgebaut und wo könnte potenziell Converting eingesetzt werden?
Ja, klar. Der Jan hat es vorher schon mal angesprochen. Also wir haben zwei Elektroden, zwei Seiten. Wir haben eine Kathode, das ist irgendein Lithium-Metalloxid. Lithium-Eisenphosphat hat man vielleicht schon mal gehört, Lithium-Manganoxid. Das ist ein Material, in dem Lithium-Ionen beheimatet sind. Die sind da fix drinnen. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Anode. Klassischerweise ist das Graphit. Graphit kennen Sie aus dem Bleistift. Graphit hat eine ganz praktische, schichtartige Struktur. Und zwischen diesen Schichten ist genau so viel Platz, dass ein Lithium-Ion reinpasst. Leider kein Natrium-Ion. Das heißt, es wäre schön zu adaptieren, geht aber nicht. Das heißt, beim Laden wandern einfach nur diese Lithium-Ionen von der Kathode, wo sie ursprünglich wohnen, ganz einfach gesagt, in die Anode. Verbrauchen Strom und beim Entladen geht es wieder in die andere Richtung. Diese Materialien werden in einem Elektrolyt gedrängt, weil das Ganze braucht natürlich irgendwo ein Transfermedium, in dem das Ganze passiert, und mit einem Separator abgetrennt, um sicherzustellen, dass wirklich nur die Lithium-Ionen von einer Seite zur anderen wandern und nichts anderes. Hergestellt werden diese klassischerweise, indem man das Aktivmaterial, wie vorhin schon gesagt, entweder Graphit oder dieses Lithium-Eisenphosphat vermischt werden in trockener oder nasser Form mit typischerweise irgendeinem polymeren Binder, also irgendeinem Klebstoff, der das Ganze dann zusammenhält, und oft nur irgendwelchen Leitadditiven, typischerweise ganz billig eigentlich Ruß. Der ist sehr klein, hat eine sehr hohe Leitfähigkeit und kann die Aktivmaterialpartikel wunderbar miteinander verbinden. Am Ende dieses Mischvorgangs hat man dann einen sogenannten Slurry. Das ist zu 99% eine schwarze, dunkelgraue Mischung mit so einer honigartigen Konsistenz, kann man sich das vorstellen, wie recht flüssiger Honig. Das wird dann auf eine Ableiterfolie, typischerweise Aluminium, Kupfer, man kann sich auch über Edelstahl- oder Nickelfolien Gedanken machen, wird dann in einer Größenordnung von, ich sage jetzt mal, zwischen 120 und 250 Mikrometer aufgetragen. Das heißt, auch hier haben wir schon einen Prozess, der größtenteils Rolle zu Rolle funktioniert, gefolgt von einem Trocknungsschritt. Das heißt, alles, was wir hier an Lösemittel hatten, um das aufzuschlemmen oder aufzulösen, muss natürlich wieder getrocknet werden. Das ist einer der zeitintensivsten Produktionsschritte, weil wir einfach je nachdem von der Dicke der Elektrode dementsprechend super lange intensive Trocknungszeiten brauchen. In dem nächsten Schritt, jetzt kommen wir schon in die Converting-Richtung, das heißt, wir haben eine dicke Rolle mit beschichteter Alu- oder Kupferfolie. Die muss in dem nächsten Schritt konfektioniert werden. Das heißt, die wird entweder mit Messern zugeschnitten, über einen Laserschnitt verarbeitet. Dann kann das entweder gestapelt werden für diese Pouchzellen, wie es beispielsweise in den Mobiltelefonen verwendet werden, oder gerollt, wie Sie es jetzt klassischerweise von diesen AA oder AAA Rundbatterien kennen. Das heißt, hier haben wir ganz viele Prozesse, in denen Folien, lange Linien immer in dieser Form verarbeitet werden. Dann geht es weiter, dann kommen wir in Richtung Verpackung, Isolierung, Elektrolytbefüllung. Hier muss volumetrisch sehr genau der Elektrolyt dosiert werden und dann wird das alles versiegelt und verschlossen. Also es sind hier sehr viel mehr Berührungspunkte mit der Converting-Industrie vorhanden, als man vielleicht so auf den ersten Blick denken mag. Also hier geht es wirklich um viel, viel Verarbeitung, Rolle zu Rolle und dann eine Konfektionierung von diesen Rollen. Das Gleiche ist, wir haben natürlich nicht nur diese Metallfolien, auf die das Material beschichtet wird, wir haben auch einen Separator. Das heißt, irgendwo eine Kunststofffolie mit einer keramischen Beschichtung vielleicht oder rein Keramikmodell. Also auch hier wird ganz viel von der Converting-Industrie verlangt.
Schöne Ergänzung, okay. Wir kommen mal kurz zur Isolierung, weil diese Isolierung halt so sensibel ist. Ja, gerade die Version, die der Uwe da so hat. Uwe, du hast vorhin gesagt, Vakuumierung. Es kommt auch auf die Verpackung drauf an. Also das muss so irgendwie unter Vakuum drin sein. Und eine Isolierung ist ja kein Material, was sich permanent ausdehnt, zusammenzieht. Also das ist jetzt nicht elastisch, sondern wirklich statisch.
Genau, die mikropolösen Materialien werden verpresst mit ungefähr 100 Tonnen pro Quadratmeter. Das heißt, die können Druck aushalten, die können auch einmal zusammengepresst werden, stört die nicht weiter, aber die kommen nicht wieder zurück. Das heißt, zusammenpressen ja, aber dann lass mich in Ruhe, ich bleibe jetzt so breit, wie ich bin, also dick. Und das ist eben das, was man nicht braucht. Man braucht halt etwas, was wieder nachgibt. Deswegen muss da irgendwie ein Sandwich her, irgendwas, was diesen Raum ausgleicht. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber ich bin halt im Bereich mikroporös aktiv und da habe ich halt nur das mikroporöse Material so vor Augen.
Also wir sagen das deshalb, vielleicht fallen ja Ihnen Ideen ein aus der Converting-Industrie, wie man so solche Probleme lösen kann. Ja, also das Material muss in irgendeiner Form eben mitarbeiten. Du hattest auch gesagt, die Isolierung muss zudem auch den Druck aushalten. Was für Drücke haben wir da?
Den Druck in der Batterie. Ja. Wie hoch der ist. Kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, da gibt es Zahlen, aber ich weiß jetzt nicht auswendig, sorry.
Also ich glaube, das hängt ganz davon ab. Ne? Aber grundsätzlich ist es so, dass man irgendwie schon, ne, das was du vorhin meintest, die Batterie dehnt sich aus beim Atmen. Ne? Also wir nennen das, sie atmet. Ne? Sie, beim Laden dehnt sie sich aus, beim Entladen wird sie wieder ein bisschen schmaler. Und da reden wir schon von Volumenänderungen bis zu 10%. Ne? Also das ist tatsächlich massiv. Kommt eben auch ganz drauf an, was für Material man einbaut. Aber genau dieses, das muss halt irgendwie dargestellt werden. Gleichzeitig ist es so, dass ich natürlich irgendwie die Strukturen in der Zelle zusammenhalten will. Ne? Und gerade so neue Materialien, Silizium hatten wir vorhin, das braucht einen gewissen Außendruck. Ja? Und das heißt, ich muss da von vornherein vielleicht irgendwie 5 Bar, ja, 6 Bar schon sowieso drauf haben, damit ich gar nicht so diese Ausdehnung zulasse, weil das wiederum auch schlecht für die Alterung ist. Ja? Und eine Batteriezelle, die eben unter dieser Spannung steht, die performt deutlich besser. Ja? Und das muss man eben genau für solche Materialien eben immer berücksichtigen.
Ich denke, man kann da Schäume nehmen, die halt entsprechend auffedern. Der Vorteil hier ist, die Temperatur ist ja eigentlich sehr gering. Und es sollte dann wirklich nicht unbedingt sehr brennbar sein, also vielleicht schwer entflammbar, irgendwie so in die Richtung. Aber was genau, weiß ich auch nicht.
Gut, jetzt haben wir viel über Flugzeuge oder Autos gesprochen, E-Batterie. Aber wie sieht es denn da jenseits von Auto aus?
Super Frage. Also Flugzeuge ist natürlich ein gutes Beispiel, komme ich gleich nochmal drauf zu, weil da gibt es halt auch Besonderheiten. Aber das sind natürlich genau die Anwendungen, die eigentlich spannend sind. Ne? Ich meine, klar, Autofahren ist super, ja, und aber tatsächlich ist es so, dass das ein extrem vielfältiger Raum ist. Ja? Ich habe jetzt neulich gerade das Beispiel gehabt von diesen riesigen Lastern, die in irgendwelchen Tagebauten werken, ne? Hier von Caterpillar und wie sie nicht alle heißen, mit diesen riesigen Reifen. dass man versucht, die zu elektrifizieren, weil das halt ein enormer Hebel ist, was operative Kosten angeht. Und da ist natürlich besonders, ne? Die fahren irgendwie den ganzen Tag und das 24/7 fahren die durch diesen Tagebau. Die halten ab und zu mal an, weil sie Reifen wechseln müssen. Und ansonsten am besten nicht. Ne? Oder wenn der Fahrer gewechselt werden muss. Aber die fahren natürlich eben wirklich von unten. Ne? Die bringen von unten irgendwie große Felsbrocken nach ganz oben. Dafür brauchen sie viel Energie und viel, viel Kraft. Ja? Das sprechen wir also von eher von Leistung als von Energiedichte. Ja? Wir brauchen wirklich viel Kraft. Aber dann fahren die wieder runter und die sind richtig schwer. Ne? Und gerade von Elektroautos weiß man, ne, Rekuperation, ne, das ist grandios. Ne? Ich bremse und gewinne Energie zurück. Und das ist natürlich da enorm. Ne? Die fahren einfach wirklich komplett diesen ganzen Tagebergbau wieder runter und müssen dabei auch wieder riesige Ladeströme irgendwie in die Batterie umsetzen können. Und das ist natürlich auch grandios, weil ich kann die Batterie wieder aufladen. Ist natürlich kein Perpetuum mobile. Ne? Das ist nicht so, als wenn ich das einfach hin und her fahren könnte. Ich muss irgendwann wieder anfangen, an einer Ladestation kurz laden. Und da reden wir wirklich von kurz. Ne? Wir sagen, 5 Minuten länger darf das gar nicht stehen. Und das ist eine Anforderung, die hält keine normale Batteriechemie, wie man sie jetzt im Auto einsetzen würde oder so, hält die aus. Ne? Da braucht man was ganz Neues, da braucht man ganz neue Materialien. Die gibt es jetzt auch und da gibt es auch die ersten Züge dahin, das wirklich hinzukriegen. Wirklich wirtschaftlich wird das erst, wenn die so lange halten, wie so ein Laster. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass wir dann da von Ladezyklen reden, weil die machen das mehrfach am Tag. Ne? Die schaffen vielleicht irgendwie 3-4 Zyklen innerhalb dieser des Bergbaus hoch und runter, dann müssen sie geladen werden. Und das machen die dann über 2 Jahre oder so. Und da reden wir dann von Zyklenzahlen über 10.000 Zyklen. Ja? Und das muss erstmal so eine Batterie hinkriegen, damit das wirklich wirtschaftlich wird. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir uns sehr wohl fühlen, weil es halt irgendwie das ganz Spezielleste ist. Kleiner Markt, aber es ist halt super spezielle Batterietechnik. Für Autos macht das keinen Sinn. Elektrisches Fliegen, du hast es schon gesagt. Da ist natürlich die Besonderheit, ne, bei diesen eVTOLs, also Vertical Takeoff and Landing, das hat dir Eric bestimmt auch erzählt vor 2 Wochen, die senkrecht starten und auch senkrecht wieder landen. Ne. In Deutschland die bekanntesten sind Volocopter aus Bruchsal und Lilium, der Lilium Jet aus München. Die brauchen extrem viel Leistung, um überhaupt hochzukommen. Und dann brauchen sie natürlich ganz viel Energie, um möglichst weit zu fliegen. Und du hast es schon gesagt, ich brauche natürlich immer eine Art Notreserve. Ne? Also ich kann natürlich nicht mit 0% irgendwo auf so einem Heliport landen. Das ist natürlich genau das, was ESA und LBA nicht wollen. Besonderheit dabei ist, die Batterie ist relativ leer in dem Moment, wo ich landen will. Ja, das heißt, ich habe schon einen relativ niedrigen Ladungszustand. Und bei so niedrigen Ladungszuständen dann die Power abrufen zu können, die Leistung abrufen zu können, die das Ding wieder braucht, um hochzukommen. Ja, wenn ich irgendwie so ein Durchstarten machen muss, kennt man hier vom Hamburger Flughafen. Cool, ja. Ja, genau, das kennt man. Das passiert ab und zu. Ja, aber dafür brauche ich nochmal extrem viel Leistung. Und das bei so niedrigen Ladungszuständen hinzukriegen, das kann kaum eine Batterie, konventionelle Batterietechnik, da braucht man auch wieder was ganz Spezielles. Und das in Verbindung mit hoher Energiedichte. Was da besonders ist, ist aber auch das Thema Zertifizierung. Ja? Also ich muss, ne, wir kennen das, Boeing ist gerade so ganz viel im Gespräch, weil sie sich halt nicht an irgendwelche Standards halten eventuell. Und das ist in der Luftfahrt enorm wichtig. Ne? Und das heißt, da muss aber auch gerade die Behörden, ja, die Firmen, die das aufbauen, auch die Batteriehersteller müssen gerade lernen, was ist denn eigentlich wichtig? Auf was muss ich denn achten? Was muss ich eigentlich tun, damit so eine Zelle irgendwie zertifizierbar ist oder zertifiziert werden kann, damit sie auch sicher ist für die Luftfahrt? Und da passiert es halt ganz häufig, dass man so ein, ich nenne es mal Pionierbereich kommt, ja, wo noch keiner weiß, was eigentlich Sache ist. Und da stehen die da und sagen, ach, ich weiß gar nicht genau, was ich brauche. So. Und dann muss man eben auch gemeinsam den Weg finden dahin. Und
dieses Zitat, ich weiß nicht, was ich brauche, das habe ich so oft schon in meinen 20, ich bin sicher, Uwe, du auch und Sie alle auch schon gehört. Ja, erzählen Sie mal, wie wollen Sie das lösen? Und dann versuchst du durch Fragen natürlich die alles herauszufinden, wo sind denn die Anforderungen? Wie siehst du das, wenn einer sagt, ich will eine Batterie einbauen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich brauche.
Das ist eine gute Frage. Das ist, als erstes grenzen wir mal den Anwendungsbereich ein. Sagen, okay, was soll mit dieser Batterie gemacht werden? Soll das jetzt irgendwo in einer mobilen Anwendung bereitgestellt werden? Wollen wir Regelenergie puffern? Wollen wir Photovoltaikstrom speichern? Also das wäre jetzt mal so der erste Startpunkt, wo wir anfangen. Dann sagen wir, okay, du hattest vorher schon Leistungs- und Energiedichte erwähnt, in welche Regionen müssen wir kommen, was wollen wir alles abdecken mit dieser Batterie. Also auch wir kommen dann oft an unsere Grenzen, weil wir sagen, okay, puh, hat noch keiner vorher gemacht. Wir sind jetzt weniger im Personenflugverkehr unterwegs, als auch in Richtung Drohnen. Auch da gibt es 1000 verschiedene Vorschriften mit einer Gewichtsgrenze beispielsweise. Wo kann ich welche Drohnen starten, landen lassen? Welche Faktoren muss ich beachten? Was muss ich machen, um das überhaupt zu realisieren? Wo komme ich an Fördertöpfe ran? Also viele Unternehmen wollen sich das natürlich nicht alles aus der eigenen Tasche ausfinanzieren, gerade wenn es irgendwo risikobehaftet ist. Und da gehen dann meistens die Fragen hin, wo kann man zusammenarbeiten, wo kann man irgendwo Fördertöpfe anzapfen, die in dieser Richtung sinnhaft sind.
Jetzt aus der Sicht eines Converters, Jan, könnten ja bestimmte Investitionen jetzt notwendig sein. Ja, wir haben ja ein paar Problembereiche. Vielleicht wissen wir jetzt auch, was der Kunde so braucht. Wir haben so eine Ahnung. Und jetzt soll der Converter investieren in Anlagentechnik. Schrecken diese Anfangsinvestitionen ab oder sagst du, in der Batterietechnik ist man eigentlich mit relativ kleinem Budget schon gut unterwegs?
Ja, leider genau das Gegenteil. Es ist ein sehr kapitalintensives Business. Ich brauche natürlich viel Maschinentechnik. Ja. Das ist aber nichts, was Converter jetzt nicht kennen. Du hast es schon erwähnt, Rolle zu Rolle, ganz viel, furchtbar viel. Das sind Kalander, das sind Beschichtungslinien, ne? Das sind irgendwie auch Slitter für Bahnaufteilung. Das ist alles bekannt. Ich glaube, es geht dabei tatsächlich dann eher um Details. Ne? Das Ganze sollte natürlich nach Möglichkeit in einem Trockenraum stehen. Ne? Die meisten Materialien, die wir verarbeiten, sind eben feuchtigkeitsempfindlich. Und Trockenraum, was bedeutet das? Also wir reden da immer so von Taupunkt, ja? Und wir reden von einem Taupunkt von minus 45 Grad Celsius. Das heißt nicht, dass es da jetzt saukalt ist, ja? Sondern das ist, im Endeffekt entspricht das ungefähr einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0,3%. Ja? Also das ist wirklich sehr, sehr trocken. Und diese Luft muss irgendwie trocken gebracht werden. Na, dann reden wir auch von Partikelfreiheit. Ja? Reinräume ISO Standard 7, ja, das ist so der maßgebliche Faktor. Und das heißt natürlich auch, wer sich da ein bisschen auskennt, ich habe einen hohen Luftwechsel. Ja, ich muss einen hohen Luftwechsel fahren für solche Reinräume. Das Problem ist dabei, diese hohen Luftwechsel müssen halt eben trocken sein. Ne? Das heißt, ich habe, wenn ich dann wirklich mit Material fahren will, ja, ausprobieren möchte, natürlich vor Ort, dann brauche ich solche Umgebungsbedingungen, weil sonst ist es nicht skalierbar, nicht realisierbar. Und der Peripherie-Invest, der ist teuer. Mhm. Ja, die Anlagen, das ist, glaube ich, ziemlich genau das, was die meisten Converter kennen. Mhm. Auf jeden Fall in dem Rollo-zu-Rolle-Bereich, bei der Zellassimilierung ist es ein bisschen anders, aber das ist von der Maschinentechnik her, das ist überschaubar für alle, die da unterwegs sind. Die Peripherie ist das, was es nachher dann teuer macht.
Diese Frage würde ich gerne an Sie stellen. Also diese Luftraum, Reinheit. Ich weiß nicht, sind da schon fast hospitalähnliche Zustände notwendig? Oder?
Ja, also es ist schon so, dass man durch Schleusen geht. Ne? Und in diesen Schleusen hat man Luftduschen, ne? die quasi dafür sorgen, dass die Partikel abgetragen werden. Und ich muss dann natürlich, ne, also ich jetzt vielleicht nicht, aber alle anderen, die viele Haare haben, ne, tragen dann auch Haarnetze, ja, und bestimmte Reinräumanzüge. Und ja, das ist noch nicht hospital, ne, aber es ist schon sehr, sehr wenig Partikel.
Okay. Also wie sieht es bei Ihnen aus, bei Ihren Projekten? Ist da Luftraumreinheit bisher ein Thema gewesen oder ist das was völlig Neues? Sie nicken zustimmt?
Ja, guten Morgen. Das ist eigentlich für uns auch als Maschinenhersteller für die Herstellung von Separatoren die gestanzt werden, war das natürlich eine Herausforderung mit der Risikoanalyse. Nicht, weil wir es nicht konnten, sondern weil wir erstmal an die Informationen rankommen müssen. Materialspezifikationen, Schwermetallhaltigkeit. Sie sprachen gerade das Thema Schutzkleidung an und Reinraum. Das ganze Thema ist sehr komplex mit Absaugung, mit Schutzkleidungen, Handling, Partikelfreiheit. Da an die Voraussetzungen ranzukommen, dass man anfangen kann, auch mit Risikoanalyse, weil Muster hinterher auch dafür gerade stehen, ist schwierig, weil wohl auch in eurer Branche noch sehr viel auch mit Geheimhaltung auch noch gearbeitet wird, aus Konkurrenzgründen. Da ist vielleicht die Absprache manchmal ein bisschen zu wünschen, dass sie besser wird einfach.
Ja, also solche Converting-Anlagen im Reinraum, ich persönlich kenne das jetzt nur aus dem Medikalbereich, zur Herstellung von Infusionsbeuteln oder Blutbags. Da sind wir auch, glaube ich, bei Reinraum Kategorie 7. Und das macht mit der Maschine, mit der Converting-Maschine, zum Beispiel einer Beschichtungsanlage, schon eine Menge. Weil zum Beispiel die Ablüfte der Pneumatikzylinder aus dem Fertigungsraum herausgeführt werden müssen. Oder die Luftkühlung der Motoren nicht einfach so in den Fertigungsraum geblasen werden, sondern auch aus dem Fertigungsraum herausgeführt werden müssen. Also das ist schon eine Nummer. Also das macht schon eine ganze Menge mit der Maschine, wenn ich in diesem Reinheitsgrad bleiben will. Das ist auch vielen nicht bewusst, was da auf den Maschinenbau zukommt. Wir haben das bisher erst einmal gemacht und haben da auch bezahlt.
Also hört sich nach größeren Summen an.
Ja, ich würde sagen, das kann gut so 15% der Investitionssumme der Maschine selbst nochmal oben drauf
machen. Ja, 15% ist signifikant. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen soweit?
Naja, ich kenne mich in der restlichen Converting-Industrie nicht so aus. Ich bin kein Converting-Profi, aber grundsätzlich ist es so genau das, was wir meinten. Ne? Die Peripherie, die Anforderungen aus der Umgebung machen, das macht uns dann wieder komplex. Ne? Und die Maschine an sich, das ist nicht das Spezielle, sondern das, was natürlich die Anforderungen tatsächlich dann nachher mit der Maschine macht. Und das ist das, ja, doch, also das ist einfach, ne, das ist die Kapitalintensivität, die in diesem Bereich halt einfach leider steckt.
Okay, aber dafür haben wir ja auch eine Lösung. Christina, du hast ja vorhin kurz erwähnt, man kann sich ja auch fördern lassen. Welche Förderinstrumente siehst du denn? Also gerade die Förderlandschaft, ich bin da auch ein bisschen tätig mit der Europäischen Kommission, aber nur mit dem European Innovation Council. Welche kennst du, wo du sagst, da könnte die Converting-Industrie rangehen, anzapfen und dann für die Batterietechnik sich fit machen?
Ja, wir hatten leider, ich glaube, es war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres einen sehr heiklen Einschnitt zu verkraften. Da wurden ganz, ganz viele Batterieforschungsförderungsmittel gestrichen.
Karlsruhe.
Ja.
Entscheidung.
Ja. Also das hat uns allen, also mit Sicherheit Jan, auch euch, einiges an Nerven und schlaflosen Nächten gekostet, weil natürlich Projekte, die bis dato gelaufen sind, konnten weiterlaufen, aber wenn man jetzt so auch hochschulseitig das als klassisches Finanzierungstool für Mitarbeiter und für Invest gesehen hat, sah es mal ganz, ganz schlecht aus. Also es läuft weiterhin, dieses Batterieforschungsförderungs, diese Töpfe. Mittlerweile, oder nachdem das jetzt wirklich so ein drastischer Einbruch war, den man nicht voraussehen konnte, weil man eigentlich davon ausgeht, okay, das ist die Zukunftsindustrie, das ist die Möglichkeit, sich hier als Technologie- und Innovationsstandort irgendwo gegen den asiatischen Bereich abzuheben. Deshalb bin ich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger geworden. Wie gesagt, das wird größtenteils vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert. Du hast vorher schon europaweite Förderungen genannt. Wenn man jetzt als Unternehmen noch nie in dieser Förderschiene oder überschaubar viel in dieser Förderschiene unterwegs war, dann sind diese europäischen Programme ohne eigenen Mitarbeiter, der sich nur um Förderungen kümmert, nahezu unstemmbar. Also die sind mit einem wahnsinnigen bürokratischen Aufwand verbunden. Es gibt tausend Formulare und noch viel mehr Regularien im Hintergrund. Ja, es gibt auch viel Geld zu holen. Also gerade, du hast den European Innovation Council, da gibt es Geld, da gibt es hohe Förderquoten, aber es ist wirklich, also mit einem nicht unerheblichen Faktor, was die Bürokratie angeht, verbunden. 60% Förderung bekommen kann. Das muss man sich einfach im einzelnen Fall ansehen. Da gibt es dann einen Bonus, wenn man kein Großunternehmen, sondern ein Mittelständler ist. Da gibt es einen Bonus, wenn man mit Forschungseinrichtungen kooperiert und so weiter. Da muss man sich einfach mal ein bisschen genauer ansehen, was will man, was braucht man. Also ich würde Ihnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen, sich lieber auf Innovationsförderungen zu konzentrieren und nicht konkret Richtung Batterieforschung zu gehen. Wir, wenn ich jetzt auch aus Hochschulsicht spreche, sind natürlich immer sehr dankbar, wenn Unternehmen sich auch irgendwo in die Batterieforschung mit einbringen wollen. Wir haben auch gute Erfahrungen mit diesen Interreg-Programmen gemacht. Also gerade im bayerischen Raum gibt es wahnsinnig viele Fördermethoden, den interregionalen Austausch Bayern, Österreich, Bayern, Tschechien über Ländergrenzen zu fördern und zu fordern. Das habe ich gesehen, gibt es auch hier im Bereich. Das gibt sehr viel in Ostdeutschland, wo das dann auch als Strukturförderung, sage ich jetzt mal, verkauft wird. Das kann man wunderbar machen. Also da gibt es eine relativ große Bandbreite von sehr regionalen, teilweise auch gemeindebezogenen Förderungen bis hin zu EU-Ebene. Aber je größer man denkt, umso größer ist auch der Bürokratie-Rattenschwanz, den man mit sich ziehen darf und muss.
Wobei also als Coach bei der Europäischen Kommission mit dem EIC, Christina, wird es einem schon einfach gemacht. Also mittlerweile reicht das, wenn Sie eine Idee haben und die auf so ein Slide-Deck von 5 Folien draufsetzen, dann losschicken. Die künstliche Intelligenz prüft das nach gewissen Kriterien ab und sagt dann Daumen hoch oder Daumen runter. Also in 99% der Fälle geht der Daumen nach oben, weil die künstliche Intelligenz sagt, das ist eine innovative Idee, wollen wir fördern. Also dann gibt es erstmal so gewisse Grundunterstützung. Und dann, wenn es natürlich interessant wird, klar, dann fängt die Bürokratie an. Aber dann weiß man auch, okay, ich habe jetzt nicht die riesen Verwaltungsarbeit im Vorhinein reinstecken müssen, um überhaupt die Idee auf Realisierbarkeit, auf Förderbarkeit zu prüfen. Also das geht relativ zügig. Gucken Sie sich das gerne mal an, European Innovation Council. Das sind 20 Milliarden im Topf. Und die sagen zu mir immer, Ilkay, die werden nicht abgerufen. Wir wissen nicht, warum die Leute, wir machen es denen so einfach, das nicht abrufen. Also ich kann sie wirklich aufrufen, da einfach mal zu probieren. Und ein Slide-Deck von 5 Slides sind ja relativ zügig erstellt.
Ich hätte auch eine Frage zu der Förderung. Glauben Sie, Sie sagen, Sie sind kalt erwischt worden. Glauben Sie, dass wir im Augenblick zu wenig Fördergeld haben oder dass zu viele Spieler aus dem Topf rausnehmen wollen? Ich habe so das Gefühl, da haben sich unheimlich viele Spieler auf das Spielfeld begeben. Wir haben so Länderforschung, Bundesländerforschung, wir haben europäische Forschung. Und wer führt das eigentlich alles zusammen, dass wir nicht an 10 Stellen in der Bundesrepublik das Gleiche entwickeln, anstatt mit einer gebündelten Kraft vorzugehen? Und vorhin haben Sie China Planwirtschaft gesagt. Vielleicht ist bei so einem großen Thema der planwirtschaftliche Ansatz der bessere.
Ein sehr gutes Argument. Wir forschen in Deutschland relativ kleinzellig. Ja, absolut. Und was uns fehlt, ist diese Skalierfähigkeit, dieses Innovation, dieser Austausch von Innovation zwischen Hochschulen, zwischen Forschung und Unternehmen. Und dann das, wo man meint, das könnte dann zukunftsträchtig sein, da könnte man Fördertöpfe anzapfen und so weiter, das dann in die Skalierung zu bringen. Das ist ein Metier, hier sind uns die Asiaten meilenweit voraus, die machen einfach. Die machen das und zwar in großen Dimensionen mit wirklich viel Anfangsinvest. Ich glaube, das ist auch deren Kernkompetenz aufskalieren können, Preise runterbringen, die Menge, Jan hat es vorher schon erwähnt, einfach große Mengen durchzuarbeiten, mit Sicherheit. Also es gibt viele Verbände, der VDE, der VDMA, viele, viele Verbände spielen hier mit und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es hier irgendwo ein zentrales Element gibt, in dem man alles nachgucken kann. Hast du da einen Blick?
Also grundsätzlich würde ich erwarten, das machen die Fördermittelgeber. Ne? Also die Steuerung sollte eigentlich ja über die Ministerien, die Fördermittel ausgeben, passieren, weil da läuft es nachher auch wieder zusammen. Ob das passiert, ja, das ist, glaube ich, grundsätzlich eine andere Frage. Es gibt aber in der deutschen Forschungslandschaft, und da kann ich wirklich nur für Deutschland sprechen, schon diese Clusterbildung, ne, dass man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich ein großes Zusammenschluss aus vielen kleinen Förderprojekten, damit es diesen Austausch gibt, damit eben nicht rechts das Gleiche macht wie links. Ja. Grundsätzlich ist es aber so, dass an vielen Universitäten auch das Gleiche erforscht wird, ne, gerade in der Batteriebranche. Ne. Und ich würde aber gerne unterscheiden, ne, zwischen dem Thema Forschung, ja, und dem Thema Förderung in Skalierung, ja, weil da gibt es Unterschiede. Ne? Und die Förderung in Skalierung, wir haben es jetzt bei Northvolt in Heide erlebt, da ist noch was zu machen scheinbar, ja, auch wenn es nachher ein verschwindend geringer Prozentsatz ist. Aber da ist das Geld ja vorhanden. Die Förderung in der Forschung hat für mich noch einen anderen Aspekt. Ne? Wir profitieren enorm davon, dass wir Personal generieren können aus Universitäten, aus Promotionen heraus, ne, die schon eben gerade sich mit diesem Thema Batterie beschäftigt haben, ne, für die das nicht komplett neu ist. Und in dem Moment, wo wir jetzt auch wenn es jetzt nur vorübergehend ist, ja, sagen wir, es ist nur dieses Jahr vielleicht, dass die Förderung irgendwie da ist, dann brechen komplette Abteilungen in Instituten weg, weil sie halt nicht mehr gefördert werden können. Und zack, haben wir wirklich eine Lücke an Nachwuchs, an vorausgebildeten Nachwuchs, den man wunderbar eben auch in deutschen oder europäischen Batteriefabriken einsetzen könnte. Ne? Und das hat für mich eine Konsequenz, die es geht weiter, als nur zu sagen, das Geld ist nicht mehr da. Ja? Wir nehmen uns da tatsächlich so ein bisschen Spielraum, auch was Ressourcen und Personal angeht.
Gut, wir kommen auch so langsam zum Schluss. Wir haben noch das Thema ESG, also Recyclingfähigkeit. Wir wollen ja auch mal ein bisschen vom Ende her denken. Uwe, bei deinem Projekt, du hast ja ein Projekt mit einem Hersteller, war da das Thema Recycling am Anfang definiert oder ist das komplett offen?
Das wurde gar nicht erwähnt.
Wurde gar nicht erwähnt. Wunderbar.
Nein, man hat nur von ganz, ganz vielen Millionen Stückzahlen gesprochen und ja. Anforderungskatalog, ja. Sehr, sehr lang. Ja. Und Recycling war gar kein Thema.
Also das ist noch dieses Old-Style-Denken. Ne? Also ich würde das jetzt kritisieren, dass das noch kein Thema ist, weil wir müssen ja trotzdem Cradle-to-Cradle-Gedanke ja dann überlegen, was passiert mit dieser Batterie am Ende des Lebens. Gibt es ein Ende des Lebens? Wie siehst du das? ESG.
Ja, also ich glaube, wir haben verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Das eine ist natürlich alles, was gesetzlich ist. Ja? Und da entwickelt sich gerade in der EU eine ganze Menge. Ne? Es gibt jetzt ab nächstem Jahr werden Recyclingquoten auf spezifische Rohstoffe in den Zellen tatsächlich erhoben. Ich glaube, es sind 30% beim Lithium, 90% Nickel, Kobalt, Kupfer, was tatsächlich recycelt werden muss, ne? Was der Recycler nachweisen muss, dass er es recycelt hat. Und das ist natürlich schon einfach dann alleine eine gesetzliche Vorgabe, die dafür sorgt, okay, ich muss mich damit beschäftigen. Gleichzeitig gibt es jetzt dann auch aus der EU heraus einen Batteriepass. Ja, das heißt, ich muss nachher wirklich nachweisen können, ne? Ich habe irgendwie eine Zelle vor mir liegen, ich scanne einen QR-Code, ja, und muss nachher irgendwie sehen können, okay, das Kobalt in dieser Zelle kommt eben nicht aus dem Kongo, sondern vielleicht aus Marokko oder so. Ja? Und das wirklich von der Zelle bis zur Mine muss ich das nachverfolgen können. Und das ist alles, was, ne, das ist das was in der ESG steht. Ja? Grundsätzlich ist es aber natürlich, hat jeder jeder Batteriehersteller, glaube ich jedenfalls, bei uns ist das so, ja, das Eigeninteresse, Recycling zu verfolgen. Und ja, nicht so sehr, weil wir dafür verantwortlich wären, die Zelle nachher irgendwie wieder zu entsorgen, sondern es geht tatsächlich einfach darum, erstens Rohstoffsicherung, ja, und günstige Rohstoffsicherung. Und die kriege ich eigentlich genau daher am ehesten, ne, weil ich da tatsächlich einfach einen Hebel habe, das auch im Land zu halten oder in der EU zu halten. Aber auch das Thema in Produktionsrecycling, ja, dass ich wirklich Ströme, die Scrap, ne, was ich an Ausschuss habe innerhalb der Prozessschritte, dass ich das nehme und direkt am besten so verarbeite, dass ich es vorne wieder reinpacken kann. Ja. Und in so Batterieproduktion, ich meine, das hört man immer wieder, ne, als Gerücht, ja, dass man eben wahnsinnige Ausschussraten hat. Ja, und ich kann das bestätigen. Es ist so. Ja. Wir haben gerade am Anfang, so im Hochlauf von solchen Fabriken, ne, wir haben irgendwie 20 Prozessschritte und dann habe ich tatsächlich pro Prozessschritt einen gewissen Ausfall. Ne. Ich habe Anforderungen an sehr hohe Genauigkeiten, die ich erzielen muss, weil da eben auch Chemie und Fertigungstoleranzen zusammenspielen. Das über eine lange Prozesskette. Und das früher war das so, dass man erst ganz am Ende gemerkt hat, ob die Zelle gut oder schlecht war. Dann waren natürlich die ganzen Zellen schon irgendwie hinüber. Jetzt ist es so, dass man eben da hingeht und sagt, okay, ich kann es schon relativ früh ausschleusen. Aber das dann wirklich auch zu nutzen, vorne wieder reinzubringen, das ist ein riesiger Hebel, was operative Kosten angeht.
Also dann Frage an die Audience. ESG, ist das ein Thema bei Ihnen? Nachhaltigkeitsinitiativen? Und sind Sie gewappnet dann für die Batterietechnik als Converting-Industrie?
Wir sprechen ja immer über die Batterie und das Auto. Ja? Und das Auto, da wissen wir, das funktioniert alles. Bei der Batterie haben wir immer noch Angst. Jetzt kommt doch mal irgendeiner auf die Idee und sagt, ich wechsle die Batterie einfach bei dem Auto. Gott, was ist da?
Also eigenmächtiges Wechseln.
Ja, genau. Man kann einfach mal irgendwo hinfahren, zieht die Batterie raus, kriegt eine neue Batterie und das Auto ist wieder fit. Das würde ja auch Kreislaufwirtschaft für euch bedeuten. Ihr könntet die alte Batterie auseinandernehmen, wir könnten sie wieder recyceln, wir könnten sie aufbauen und dann könnte man sie wieder reinstecken.
Als Ergänzung dazu, Technologie ist doch von Neo.
Ja, genau. Ja. Ergänzung dazu ganz kurz.
Neulich im Freundeskreis darüber gesprochen, es wäre ja viel sinnvoller, wenn es eine Batterie gäbe, die mit allen Herstellern kompatibel ist, wo ich dann einfach über so eine Grube im Boden fahren kann, dann kommt von mir so ein Greifarm, nimmt die Batterie raus, ich kriege eine neue eingesetzt und kann damit meine nächsten 500, 600 Kilometer fahren, wo das Gleiche dann wieder passiert. Das ist also quasi wie im Mittelalter, als man die Pferde in der Wirtschaft zur Post gewechselt hat, wenn man weiterreiten wollte. Also es wäre natürlich, klar, mir ist auch klar, die Hersteller werden das nicht unterstützen und so, aber man fährt ja dann quasi ein Autoleben lang mit derselben Batterie rum, anstatt vielleicht die Batterie als Wechselobjekt zu nehmen, was sie ja in jedem anderen technischen Gerät eigentlich auch ist, wäre ja eigentlich sinnvoll.
Ganz richtig, das ist natürlich, da wird der Herr Porsche nicht mitspielen. gerade eine gewisse Standardisierung, von der sind wir meilenweit entfernt. Also ich hatte jetzt eine Feuerwehrschulung darüber, wie man Batterien im Falle eines Unfalls stromlos macht. Da können Sie mit jedem Hersteller, also eigentlich müssten Sie an jede Autotür raufkleben, wie das geht, weil jeder Hersteller sein eigenes Konzept hat. Also bei Renault ist vorne im Beifahrerfußbereich, Tesla hat es, glaube ich, ganz vorne irgendwo. Also hier macht jeder, jetzt weil wir gerade bei mobilen Anwendungen sind, macht jeder sein eigenes Ding. Genau das Gleiche, was natürlich Recycling auch wieder schwieriger macht. Wir haben unterschiedliche Zellchemien, wir haben unterschiedliche Formate, wir haben unterschiedliche Dimensionen. Das muss man ja später fürs Recycling auch berücksichtigen. Also ja, wäre eine charmante Möglichkeit. Wie schon erwähnt, NIO macht das ja. Das ist jetzt allerdings nicht am Ende des Lebenszyklus, sondern das ist wirklich nur zum Aufladen. Also Batterie leer gefahren, ich swappe die Batterie und habe eine frische wieder drin. Ja.
Aber es würde ja voll in die Richtung gehen, wo ihr gerade sagt, Recycling, Rohstoffe und so weiter. Ich sag mal, das Ding ist alt, aus damit, dann Auto fährt noch, neue rein, auf Wiedersehen. Und dann hätten wir die Rohstoffe wieder. Ich verstehe das nicht, warum man da nicht mal den Hebel ansetzen kann.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ne? Also grundsätzlich wäre das perfekt. Ja? Auch für den Batteriehersteller wäre das perfekt, weil ich einfach riesige Masse immer den gleichen Produkt machen könnte. Ne? Das wäre... Ich glaube, es gibt zwei Themen dabei. Das eine ist natürlich, dass ein Autohersteller jetzt gerade erst erkannt haben, dass sie sich über die Batterie so ein bisschen differenzieren können. Ja? Dass es einfach ein Performance-Teil des Autos sein kann. Ne? Ich komme vielleicht weiter oder ich kann schneller laden. So. Und das ist gerade das, was sie auch ausspielen. Ne? Und das ist auch das, was sie schützen wollen. Ne? So, das ist, glaube ich, einer der Themen. Ich glaube, das andere Thema liegt bei uns. Ne? Ich meine, es kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie hier zu fünft oder zu sechst alle sagen, hey, das ist super, das würden wir sofort machen. Nach wie vor ist es aber so, dass gerade in Deutschland immer noch so das Auto ist immer noch ein Besitzteil. Ja? So, und die Batterie gehört mir dann nicht. Ja? Und ich habe vorher vielleicht irgendwie eine frische gehabt, jetzt kriege ich eine alte da rein. Ja? Das will ich nicht. So, ne? Ich glaube, das Thema Gewährleistung ist dann sicherlich auch noch eine Fragestellung. Ja? Wer kann das denn eigentlich machen? Ja? Aber das ist viel Kopf. Ja? Kann gut sein, dass wir da hinkommen. Ne? NIO wurde eben erwähnt, hat ja so eine Swap-Station tatsächlich, die gibt es. Finde ich ein super System. Ja? Ist nachher auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, ganz sicher. Ne? Also Total Cost of Ownership ist dann, glaube ich, das, worum es nachher geht.
Noch irgendwelche Anmerkungen zur ESG-Nachhaltigkeit? Gut, dann würden wir noch auf den letzten Punkt kommen, und zwar ist es der Lithium-Ionen-Akku. Der hat einen großen CO2-Footprint. Also wir sind jetzt nicht im Recycling-Thema, jetzt gehen wir mal auf die Umwelt. Wie sehen Sie das? Was ist da so Ihre Auffassung zu dem Ganzen? Was haben Sie da im Kopf, wenn Sie hören, dass Lithium-Ionen-Akkus da einen hohen CO2-Footprint haben?
Ich habe mir gerade
kurz ran und dann.
Ich habe mir gerade einen gekauft, weil ich fahre eben auch einen Bulli. Also wir haben das Elektroauto und der Bulli ist für die Reisen. Und die Bleiakkus, die wiegen dreimal so viel und haben ein Drittel weniger Leistung. Also, und ich habe mir so einen Akku da reingesetzt und der hat auch gleich eine App dabei. Man sieht alles, also ist genial. Aber darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, was der nun an Footprint hat. Also ich fand einfach nur die Leistung einfach. Super, ja.
Okay, super. Dann haben wir ihn noch, genau. Auch ein leidenschaftlicher E-Autofahrer.
Ja, CO2-Footprint bei Lithium-Ionen-Batterien. Ich glaube, das ist vorhin schon mal genannt worden, dass das Trocknen halt der langwierigste Prozess ist und auch einer der energieintensivsten. Und da finde ich einfach den Weg, den zum Beispiel, das haben sie auch schon mal gesagt, das Unternehmen Northvolt geht, die haben eben keine gasbeheizten Trockner, die haben elektrobeheizte Trockner und bauen Wasserkraftwerke beziehungsweise bauen die Fabriken dort, wo grüner Strom verfügbar ist, wie in Heide. Wir hören immer wieder, dass Windkraftstrom oder Windräder abgeschaltet werden müssen und so weiter. Und das ist eben genau der Weg, den man, glaube ich, da gehen muss.
Gibt es noch irgendwas jetzt zum Ende des Panels, das Sie noch beschäftigt? Irgendeine Frage, die wir heute nicht behandelt haben? Jetzt ist die Chance. Hier haben wir noch eine.
Also aus Interesse. Wir kommen ja hier aus der Converting-Industrie, Folien etc. Ich bin vor einiger Zeit mal über ein Vorhaben gestolpert, wo es darum ging, Kupfer und Aluminium zu ersetzen durch metallisierte Folien als leitende Basismaterialien. Ist das ein Thema, womit Sie sich beschäftigen? Und wie ist so der Stand hinsichtlich der Entwicklung der Batterien? Wo könnten die eingesetzt werden etc.?
Genau solche Bestrebungen gibt es. Gibt es auch ein bisschen länger tatsächlich. Gibt es auch sogar tatsächlich einen kompletten Verbund, Soteria, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen und das zusammensammeln. Der Hintergedanke dabei ist tatsächlich das Thema Sicherheit. Ne? Im Endeffekt, wenn es warm wird und mir schmilzt die Folie weg, ja, ist das super, weil ich sämtliche Strom halt unterbunden habe an der Stelle. Das heißt, grundsätzlich gibt es das. Das Thema Sicherheit, wir hatten es vorhin, ne? Wir packen immer mehr Energie in immer kleinere Räume und irgendwo muss diese Energie irgendwann hin. Ne? So, das heißt, ich habe einfach die Thematik, dass so ein Thermal-Runaway, wenn er auftritt, dann tatsächlich auch heftiger sein kann. Ne? Und genau solche Techniken sind eigentlich dafür da, um das Ganze sicherer zu machen. Und das müssen wir uns zwangsläufig angucken, weil wir halt immer mehr Energiedichte haben wollen, ja, und brauchen in den Anforderungen. Deswegen ist es sicherlich etwas, was immer relevanter wird. Das gibt es auch für verschiedene andere Sachen. Ne? Es gibt verschiedene andere Substrate, die eingesetzt werden können. Separatoren, die irgendwie so ein Tree-Layer sind. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich kennen von Folien. Ja? Wo die Mitte wegschmilzt, darin stehen bleibt. Ja? Und da auch so ein Shutdown-Effekt entsteht. Und da gibt es ganz viele Entwicklungen, gerade in diesen beiden Bereichen, die sehr, sehr relevant sind für uns auf jeden Fall.
Nee, ich weiß nicht, ob Sie von diesen Glaskügelchen schon gehört haben, die man auch dazwischen packen könnte, die ab einer gewissen hohen Temperatur dann schmelzen und im Prinzip nichts anderes machen, als die Zelle abzugrenzen, abzuschließen und ein weiteres Durchgehen, Übergreifen auf weitere Module oder Packs zu verhindern. Also gibt viele spannende Entwicklungen in der Richtung, ja.
Noch eine Frage oder zwei aus dem Publikum. Das ist jetzt diese Chance, wirklich die Fachexperten und Expertinnen zur Batterietechnik zu befragen.
Ich habe noch eine. Ja, ich bin jetzt ja kein Konverter, sondern ich komme mehr von der, also wenn die Rolle fertig ist, dann fangen wir da an mit Robotern und so weiter. Wo sehen Sie da den Einsatzbereich für die Roboter in der Zukunft? Also die Automation oder die Batterieherstellung soll ja weitergehen, schneller gehen. Das würde mich mal interessieren. Deshalb sitze ich eigentlich auch hier so ganz spannend drin.
Ja klar, Automatisierung spielt eine enorme Rolle. Ne? Wir haben bis jetzt gerade vor 2 Tagen habe ich einen Artikel über die Humanoiden im Tesla Batteriewerk gelesen. Ne? Das ist super spannend. Ja? Für uns ist natürlich auch genau dieses Thema, ne? Wie transportiere ich denn die Rolle von A nach B? Muss ich das komplett verketten? Ist das nicht viel zu inflexibel? Ne? Was ist, wenn ich was ändern will? Und da tatsächlich dann irgendwie diese Flurroboter zu haben, die meine Werkstückträger durch die Gegend fahren und das hochautomatisiert, das ist eigentlich das, wo es meiner Meinung nach hingeht. Ja. Wir haben tatsächlich Entwicklungsanlagen bei uns stehen, ne? Große Beschichtungslinien, mit denen wir, die wir natürlich auch viel verändert haben, viel an unsere Bedürfnisse angepasst haben, die aber auch sehr, sehr manuell sind, ne? Weil wir viel ausprobieren können so in der Entwicklung. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Anlagen dann irgendwie mit mindestens 2 Leuten betreiben, ja, und dann natürlich dann irgendwie auch nur ein Durchsatz von, ja, wir fahren das vielleicht mit 7 Meter die Minute, so, ne, das ist so eine Geschwindigkeit, die wir da so haben. In der Massenproduktion, ne, reden wir von 80 Meter langen Beschichtern, die dann eben auch mit 80 Meter die Minute fahren. Das sind immer noch keine Geschwindigkeiten für Konverter, das ist mir klar, ja, aber für uns ist das sehr, sehr schnell und das wird von einer Person bedient. Ja, so, und dahin geht's. Ja, und umso mehr ich das automatisieren kann, gerade auch so Verpackungshandgriffe, ne, was leicht zu automatisieren ist, umso besser wird es, ne, und umso günstiger wird es. Aber natürlich auch umso sicherer. Ne? Es gibt, und das muss man auch ganz klar sagen, es gibt, man sagt, es gibt so zwei Arten von Batterieherstellern. Ja? Das ist der eine, bei dem es schon gebrannt hat und der andere, bei dem es noch brennen wird. Ja? Weil es tatsächlich da einfach ein Thema ist, dass diese Zellen halt diese Gefährlichkeit mitbringen. Ja? Ist natürlich nur ein Sprichwort, ja? Aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr relevanter Faktor in der Batterieproduktion, dass es eben sicher ist, nicht nur für die Fabrik, sondern eben auch für sämtliche Arbeiter daran. Ja.
So, wir machen gleich eine Punktlandung. Als letztes frage ich jetzt nochmal meine Panelgäste, habt ihr untereinander noch Fragen? Weil wir haben jetzt Fragen aus dem Publikum genommen, aber ich will auch untereinander natürlich die Diskussion.
Nee, ich werde sicherlich werde ich nachher nochmal Uwe fragen, wo man denn dann diese Isolatoren kaufen kann.
Ja, in Bippen, Niedersachsen. Ist nicht so weit. Okay, dann bedanke ich mich für die Teilnahme. Und die Interaktion hat wirklich Spaß gemacht. Die Vorbereitung, Durchführung, auch danke Martin, dass du das Thema so gehighlightet hast. Wenn Sie fürs nächste Mal oder wenn ihr fürs nächste Mal Themen habt aus der Industrie, also ich bin sehr, sehr vernetzt in der Industrie und so ein Panel aufzubauen ist ein bisschen Arbeit, ja, aber es ist möglich in allen möglichen Richtungen. Wir wollen Sie unterstützen, dass Sie erfolgreich agieren können und wenn Sie sagen, das gibt es Bereiche, da sind wir noch nicht so sattelfest drin, da würden wir mehr darüber wissen wollen. Die Experten ist so mein Eindruck aus den Panels, die ich derzeit gestalte. Die sind wirklich alle mit Leidenschaft dabei, ihr Wissen auch zu teilen. Weil wir alle wissen, nur wenn wir Wissen teilen, kommen wir als Gesellschaft auch weiter. Und ja, vielen Dank auch für die Teilnahme, dass Sie diesen Gipfel auch unterstützen. Gerade mit unseren zwei oder drei, die sich selbstständig gemacht haben. Für mich war das auch keine Frage, das sofort zu unterstützen. Also auch mein Dank nochmal von meiner Seite aus, dass Sie da die Loyalität haben und auch weiter netzwerken und auch die Industrie nach vorne bringen. Die Converting-Industrie ist ja wirklich eine traditionelle Industrie, aber die hat so viel Potenzial jetzt mit AI, jetzt mit den neu entstehenden Produktanwendungen. Bleiben Sie da dran. Also ich kann nur sagen, da steckt wirklich Zukunft drin.
Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Özgesoğlu auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!